Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Und damit herzlich willkommen zu der neuen Folge des Podcasts. Ich bin wieder Julia Segantini, nochmal in Vertretung für Nora Wager. Ich hoffe, ihr sitzt bei dem endlich wieder guten Wetter mit einem Eiskaffee auf dem Balkon und nicht wie ich noch im Büro und falls doch, das Wochenende winkt. Ich habe heute zwei Themen für euch dabei. Mit meinem Kollegen Tobias Weckenbrock spreche ich über den Streit zwischen zwei Clanfamilien, der ja vor ein paar Wochen Auslöser für eine Massenschlägerei an der Wartburgstraße war. Dazu gibt es nämlich ein Update. Außerdem spreche ich mit meiner Kollegin Anna-Katharina Wrobel über Kirchenaustritte. Die häufen sich nämlich derzeit wieder auch in Castrop-Rauxel. Aber jetzt geht's erstmal in die Kurznachrichten. Sommersturm. Sturmtief Polly hat am Mittwoch auch die Feuerwehr in Castrop-Rauxel beschäftigt. Unter anderem ist eine Birke auf ein Haus in der Bahnhofstraße gestürzt und eine sowieso schon wackelige Hecke ist umgestürzt. In beiden Fällen war es Glück, dass keiner zu Schaden gekommen ist. Im Großen und Ganzen ist die Stadt glimpflich davon gekommen. Bilder, Videos und Texte zum Sturmtief findet ihr in den Shownotes. Spendenaktion. Der kleine Noel braucht dringend eine OP, damit er endlich laufen kann. Die ist aber sehr teuer. Damit seine Familie zum Spezialisten in die USA kann, hat Hof Menken sich eine Spendenaktion überlegt. Ab heute verkauft die Familie bis nächsten Freitag Gugelhupfe. Der Erlös fließt direkt in die OP und in die Reisekosten. Imbiss. In Ickern an der Stettiner Straße 2 gibt es einen neuen Kiosk. Da gibt es bei der Hitze nicht nur kalte Getränke und Naschzeug für etwaige Fressattacken, sondern auch einen richtigen Imbiss für zwischendurch, nämlich Brötchen und türkische Pizza. Das Gute ist, der Kiosk hat bis 22 Uhr offen. Und es gibt einen Lieferservice, der einem die Ware bis vor die Haustür bringt. Dann kommen wir mal zu unserem ersten Thema heute. Tobi, wir sprechen schon wieder über die Massenschlägerei. Die ist ja jetzt schon ein paar Wochen her. Am 15. Juni ist sie da ausgebrochen an der Wartburgstraße. Jetzt gibt's nochmal ein Update, denn es hat ein Friedensgipfel stattgefunden. Wie muss ich mir einen Friedensgipfel überhaupt vorstellen?
Ja genau, den haben wir letzte Woche nicht mehr in die Sendung bekommen, weil wir da noch in der Recherche waren. Der ist also jetzt aber auch schon 8 Tage her und dieser Friedensgipfel, und wenn man mich jetzt sehen würde, würde man sehen, ich mache so Anführungsstriche mit den Fingern dazu. Man sieht es nicht, aber darum betone ich es. Denn es ist natürlich kein offizielles Friedenstreffen oder so. Also dieser Friedensgipfel hat in Duisburg stattgefunden und es war tatsächlich eine Journalistin dabei und die hat sich so ein bisschen in die Familienstrukturen in der Recherche hereinbewegt, so wie wir das eigentlich auch getan haben. Aber naja, in der ARD-Sendung Kontraste ist jetzt am Donnerstag um 21.45 Uhr im Ersten ausgestrahlt worden, was da am Rande dieses Friedensgipfels so passiert ist. Und wenn man sich so die Bilder anschaut, dann wird einem da irgendwie schon ein bisschen schwindelig, weil da laufen eben ganz normale Männer in Gruppen aufeinander zu und schütteln sich irgendwie freundlich die Hände. Man sieht also Bilder vom Parkplatz, der Event-Location, wo das stattgefunden hat. Und dann sind da auch Leute in traditionellen Gewändern, also mit Kopftüchern, die stehen dazwischen. Und man fragt sich irgendwie, sind wir hier wirklich gerade in Deutschland oder sind wir hier irgendwo im arabischen Raum? Also das ist irgendwie alles suspekt. So, und suspekt ist natürlich auch, dass die erlaubt haben, in Anführungsstrichen, dass jetzt eine Journalistin der ARD irgendwie dabei war. Aber sie wollen ja irgendwie auch eine Message transportieren. Und am Ende dieses Beitrags steht dann ein Mann, Vorname Nihat, vor der Kamera im Interview mit der ARD und sagt, ja, wir wollen auch nochmal Entschuldigung sagen gegenüber der Polizei und die sollen man gerne ihre Arbeit weitermachen und so. Also das kommt einem irgendwie schon alles sehr, sehr komisch vor.
Bei einem Friedensgipfel, da gibt es ja hinterher auch Kritik. Die einen sagen, naja, gut, dass es jetzt immerhin geklärt ist. Auf der anderen Seite riecht das auch so ein bisschen nach Selbstjustiz. Was sagst du denn dazu?
Genau diese Diskussion wird auch politisch geführt. Es gab Debatten im Bundestag, im Innenausschuss. Wir haben ja immer darüber berichtet, wenn es auch nur irgendein Fitzelchen Neuigkeiten gab. Klar ist aber, genau seitdem dieses Gespräch stattgefunden hat, gibt es keine Nachrichten mehr über Auseinandersetzungen oder Ausschreitungen mit Gewaltbestandteilen. Dennoch ist natürlich klar, sowas muss recherchiert werden, sowas muss aufgeklärt werden, sowas muss auch strafrechtlich verfolgt werden. So, und da sind wir jetzt bei unserem Rechtsstaatssystem. Das dauert. Man braucht dazu Beweise, man braucht dazu glaubhafte Zeugenaussagen, die sich auch gegenseitig bestätigen, damit am Ende ein Gericht zu einem Urteil kommen kann und jemand festgenommen werden und auch ja, rechtlich verurteilt werden kann. So, und da mahlen halt unsere Mühlen in einem rechtsstaatlichen System offensichtlich sehr viel länger als so diese Clan- oder Familienstrukturen, wo dann so ein Imam oder ein anderer Friedensrichter zu einem Urteilsspruch kommt, in Anführungsstrichen auch wieder, und sagt so, jetzt sieht es also so aus und wir vereinbaren jetzt einfach mal, dass jetzt Ruhe ist. Und da halten sich dann offenbar die ganzen Leute dieser Familien dann auch an diesen Friedensspruch. So, das ist bei uns halt anders geregelt. Genau, und die Politik insistiert und auch die Ministerien, dass es halt da eine rechtliche Klärung auf jeden Fall nach deutschen Prinzipien geben muss. Deshalb, diese Friedensgipfel werden auch sehr, sehr kritisch von den Behörden gesehen, weil es heißt, danach kehrt meistens bei den Zeugen, auch den beteiligten Zeugen dieser Massenschlägereien, dann ganz schnell so ein Schweigen ein. Mhm. Das heißt, gegenüber den Ermittlungsbehörden lassen die dann eigentlich nichts mehr raus.
Genau, das wollte ich gerade fragen, denn die scheinen das ja irgendwie so ein bisschen unter sich zu klären. Und ja, okay, die haben jetzt eine Journalistin eingeladen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wie offen sind die dann hinterher noch nach diesen Friedensverhandlungen?
Sie waren es vorher schon nicht, hat uns der Staatsanwalt in diesem Thema ja gesagt. Also er trifft auf das große Schweigen, hat er uns schon gesagt, aber natürlich hinterher noch weniger. Interessant ist aber auch, was da für Strukturen im Hintergrund laufen. Und das, da ist man ganz schnell bei dem Thema Clan-Kriminalität, bei dem Abstecken von Revieren. Also da gibt es auf der einen Seite die arabisch-türkisch-stämmigen oder libanesisch-stämmigen Menschen, die schon seit den 70er Jahren in Deutschland sind und auch hier in unserer Gesellschaft im Ruhrgebiet, in Kastrop-Rauxel und überall schon längst etabliert sind und auch leben. Und da gibt es dann die Syrer auf der anderen Seite, die so im Zuge der Flüchtlingskrise im Jahr 2015-16, also auf Basis des syrischen Bürgerkriegs, hierher geflüchtet sind und jetzt versuchen natürlich, sich auch hier zu etablieren. Mhm. Also zum Beispiel Cafés aufzumachen, aber eben auch im kriminellen Bereich, im Drogenhandel oder im Schleusermilieu zu arbeiten. Also das sind natürlich kriminelle Machenschaften und das funktioniert nicht. Das können wir hier natürlich so nicht dulden. Und da reinzukommen, das ist wirklich eine Herkulesaufgabe.
Das heißt also, der Ursprung dieser Massenschlägerei war ja ein Streit zwischen zwei Familien, einer syrischen und einer libanesischen. Das heißt, es ist quasi gar nicht ein Streit, der so im Einzelnen hier in Kastrop-Rauxel stattgefunden hat, sondern es gibt eine generelle Feindschaft zwischen diesen Familien, die jetzt nicht nur auf Kastrop-Rauxel bezogen ist.
Ja, genau, so scheint es. Es ging los mit Kindern, die sich irgendwie im Hof offensichtlich gewurzelt haben, wahrscheinlich wegen einer kompletten Alltagsgeschichte, wie das eben unter Kindern so ist. Ja. Dass es dann handgreiflich geworden ist, würde ich jetzt nicht unbedingt als Standard bezeichnen. Da sind ja auch heftige Fleischwunden bei rumgekommen. Und meine Kollegin Anna-Katharina Wrobel hat ja mit einer Familie dieser beteiligten Familien auch gesprochen. Das verlinken wir sicher auch in den Shownotes, möchtest du gleich sagen. Das ist genau die Familie, die auch in dem ARD-Beitrag zu Wort kommt, die nach unseren Informationen allerdings schon an diesem Donnerstag gar nicht mehr in Kastrop-Rauxel war, sondern nach den Auseinandersetzungen von Dienstag in Saarland geflüchtet ist, weil sie eben dieser Massenschlägerei aus dem Weg gehen wollte. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie glaubhaft all das ist, was sie schildern. Sie schildern sich schon sehr, sehr als in der Opferrolle befindlicher Teil dieser ganzen Auseinandersetzung. Aber ja, wir haben es geschildert, was sie uns erzählt haben und auch deutlich davon in dieser Form distanziert. Ich glaube, nur so kommen wir und auch die Ermittlungsbehörden dem Thema überhaupt nahe. Und so zeigt sich, dass es da also nicht eben nur eine Hauerei unter zwei Kindern oder drei gab, sondern dass da viel, viel mehr dahinter steckt und auch Motive klar werden und ja, eben verschiedene Antriebe, warum es da zu dieser Auseinandersetzung dann in dieser großen Form gekommen ist.
Waren denn jetzt eigentlich auch Beteiligte aus Kastrop-Rauxel bei diesem Friedensgipfel in Duisburg?
Ja, so ganz genau wissen wir das nicht. Wir haben jetzt auch einige dieser Leute nicht wiedererkannt, aber wir waren auch an dem Freitag nach der Massenschlägerei an der Wittener Straße nochmal vor Ort. Da hatten sich offensichtlich ungefähr 100 oder 150 Anhänger der einen Familie versammelt. Und da haben wir ein paar Leute gesehen, die die offensichtlich auch Köpfe dieser Familie sein sollen. So, ich weiß nicht, Mitteloberhäupter oder ich kenne diese Hierarchiestrukturen natürlich auch nicht, aber ein Mann, der da so auf einigen der Fotos zu sehen war, der offensichtlich noch im OP-Hemdchen, also aus dem Krankenhaus direkt zu diesem Treffen gekommen ist. Wir haben die Fotos und da wollten auch die Ermittlungsbehörden von uns ein paar Dinge wissen. Also wir haben da auch bei den Ermittlungen natürlich mit unserem Material jetzt geholfen. Und ich bin nicht unbedingt optimistisch, aber ich hoffe doch sehr, dass wir dieser ganzen Sache irgendwie weiter auf die Schliche kommen, damit wir irgendwie in Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet auch wieder ja ein Gefühl von Sicherheit gewinnen können. Dieses Friedensabkommen, das stand auch unterm Strich am Ende des ARD-Beitrags, das ist auf jeden Fall relativ brüchig aufgrund all dieser Hintergrundstrukturen, die es da gibt.
Dann bin ich gespannt, ob wir hier irgendwann nochmal abends los müssen, weil es irgendwo nochmal losgeht. Aber bis dahin können wir uns, glaube ich, zumindest sicher sein, dass du an der Sache dranbleibst.
Ich werde es tun, ja.
Alles klar. Alle Updates findet ihr in unserem Live-Blog auf rn.de/castrop. Aber ich verlinke euch das natürlich auch in den Shownotes. Danke, Tobi. Unser zweites Thema heute sind Kirchenaustritte. Da gibt es nämlich neue Zahlen zu. Und jetzt habe ich mir meine Kollegin Anna-Katharina Wrobel eingeladen, denn die ist hier die Expertin für die Zahlen zu den Kirchenaustritten. Anna, erzähl mal, wie sieht's da aus?
Hi Julia, genau. Im Moment gehen ja vor allem die Zahlen aus dem Jahr 2022 so ein bisschen rum. Das Bistum Münster hatte auch kürzlich welche veröffentlicht und da sprachen alle schon von Rekordzahlen, das war auch in Castrop-Rauxel so. Wir haben aber jetzt vom Amtsgericht in Castrop-Rauxel sogar die Zahlen aus dem ersten Halbjahr 2023 erfahren. Und wir können sehen, dass sich dieser Trend, dass immer mehr Leute aus der Kirche austreten, auch in diesem Jahr wahrscheinlich fortsetzen wird. Und zwar ist es in diesem Halbjahr 2023 so gewesen, dass schon insgesamt 324 Menschen aus der Kirche ausgetreten sind. Besonders hoch war dabei die Zahl der Evangelischen. Da sind im ersten Halbjahr 192 ausgetreten und im gesamten Jahr 2022 waren es insgesamt 229. Das heißt, es sind fast schon jetzt nach einem halben Jahr genauso viele, wie es im ganzen Jahr 2022 waren. Bei den römisch-katholischen sind 190 ausgetreten und es gab wohl noch zwei aus der neuapostolischen Kirche ausgetreten sind. Das sind die aktuellen Zahlen.
Okay, also das ist ja jetzt nichts super Neues, dass immer mehr Menschen aus der Kirche austreten. Ich glaube, das Überraschende an den Zahlen sind eben die von der evangelischen Kirche. Also bei den Austritten geht es ganz häufig um die katholischen, aber bei den Evangelien scheint es auch nicht so besonders gut zu laufen. Ich habe mich mit dem Thema ja auch befasst und ich habe dazu mit Pfarrer Sven Teschner gesprochen. Der ist von der evangelischen Kirchengemeinde Habinghorst und ich habe ihn gefragt, was er denn glaubt, was die Gründe sein könnten. Er war da sehr offen, er hat viel darüber gesprochen, dass die Kirche unbedingt moderner werden muss. Er hat auch gesagt, dass man mit so einem klassischen Gottesdienst die Leute heutzutage einfach nicht mehr in die Kirche bekommt und dass er da sehr offen ist für neue Formen und er will sich da wohl wirklich Konzepte überlegen. Und er sagte natürlich, dass auch die Missbrauchsfälle da eine ganz große Rolle spielen. Ich habe ihn dann gefragt, ob es darum geht, dass die Fälle in der katholischen Kirche, ob das sozusagen auf die abfärbt. Und er sagte, dass das genau eben der Fall ist, dass wenn die Menschen austreten, dass sie gar nicht mehr so den Unterschied machen, ob es jetzt katholische Kirche oder evangelische ist. Hauptsache Kirche sozusagen und da wollen sie nicht mehr drin sein und dann ist die Konfession am Ende gar nicht mehr so wichtig. Und er hat auch gesagt, dass es ja durchaus auch viele Missbrauchsfälle in der evangelischen Kirche gab. Anna, du bist ja selber aus der Kirche ausgetreten. Das hast du mir erzählt. Die Gründe, die er jetzt genannt hat, waren das für dich damals auch Gründe?
Die zählten auf jeden Fall dazu. Für mich war es eine Auseinandersetzung mit der Institution Kirche im ersten Schritt. Ich bin schon vor, ich weiß es gar nicht mehr so genau, 7 Jahren oder so, würde ich sagen, ausgetreten. Also es ist schon eine ganze Weile her tatsächlich.
Wenn ich dich noch mal ganz kurz unterbrechen darf. So viel ich weiß, du bist ja Polin, das heißt, du müsstest ja katholisch dann sein.
Genau, ich war römisch-katholischen Glaubens.
Okay, und in Polen ist, glaube ich, der katholische Glaube sehr, sehr wichtig.
Das ist richtig. Ich erinnere mich auch noch, dass meine Mutter damals durchaus gehadert hat mit dieser Entscheidung. Sie hat das nicht so ganz nachvollziehen können. Ich glaube, heute denkt sie da anders rüber und kann das viel mehr nachvollziehen. Aber wo ich gerade noch drauf hinaus wollte, genau, die Institution Kirche war das Erste, was mich gestört hat und wo ich gesagt habe, ich kann mich damit überhaupt nicht identifizieren. Da ging es gar nicht um Glauben an sich, sondern erstmal um die Institutionen. Ja, und da waren natürlich diese Missbrauchsfälle einer der Gründe, aber auch einfach, dass ich mich in der Kirche nicht gesehen habe und mich da auch nicht wiedergefunden habe. Also ich habe als Kind viele Berührungspunkte zur Kirche gehabt tatsächlich und zu meiner Gemeinde damals. Aber das ist, je größer ich, je älter ich wurde, desto weniger ist das geworden und ich konnte mich einfach nicht mehr damit identifizieren. wenn ich da mit feministischem Blick drauf gucke, dann kann ich das sowieso überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Und mittlerweile ist es eben auch nicht mehr nur die Institution Kirche, sondern es ist auch das ganze Thema Glaube. Und ich habe tatsächlich viel in der Bibel gelesen früher. Ich habe weite Teile der Bibel mal gelesen als Kind, weil ich mich damit auseinandersetzen wollte. Ja, tatsächlich. Aber wenn ich das heute lesen würde, dann weiß ich, ich finde mich da überhaupt nicht mehr wieder. Und das, was wir da im Glauben sehen, das kann ich einfach nicht mehr teilen. Ich respektiere und ich bewundere auch, wie Leute darin aufgehen können. Aber für mich persönlich ist es nichts. Und von daher war dieser Schritt vor 7 Jahren absolut der richtige. Und ich denke immer, wenn ich daran zurückdenke, dann weiß ich an dem Punkt, an dem ich jetzt bin, dass es auf jeden Fall das Richtige war.
Ja, finde ich spannend. Also ich komme ja aus einer italienischen Familie, auch da ist der Glaube natürlich irgendwie verankert. Also so sehr sogar, dass meine Nonna, also meine italienische Oma, damals darauf bestanden hat, dass ich in Italien getauft werde in der Osternacht. Also katholischer geht es nicht.
Ach, Wahnsinn.
Und ich war früher auch sehr viel mit ihr in der Kirche. Auf der anderen Seite in meiner deutschen Familie, meine Mama, meine 3 Geschwister, die sind alle ausgetreten. Da bin ich die Einzige, die noch drin ist, und ich bin jetzt auch nicht aus Überzeugung noch drin, sondern weil ich es noch nicht geschafft habe irgendwie mit dem Austritt. Ich sage immer, ich muss das mal machen, und dann vergesse ich es aber auch immer wieder. Und es kostet ja auch 30 Euro, darf man nicht vergessen.
Das stimmt, und es kostet aktuell auch, glaube ich, ziemlich viel Zeit, weil immer, wenn ich davon höre oder das lese, man muss mittlerweile tatsächlich Termine beim Amtsgericht dafür machen, bei vielen Amtsgerichten zumindest ist das so, und die Zeit muss man erstmal haben, um sich da irgendwie auf einen festen Termin legen zu lassen und nicht zu sagen, ich gehe da jetzt mal eben spontan vorbei, weil ich habe jetzt gerade die Stunde freie Zeit.
Mhm. Du hast ja gerade schon einige Kritikpunkte genannt. Wenn sich jetzt ganz viel ändern würde, wenn es eine riesige Reform gäbe, Frauen dürften ein Priesteramt übernehmen, man würde sich auch öffnen für die Trauung von Homosexuellen, wenn sich da super viel tun würde, würdest du dann sagen so, ach ja komm, vielleicht trete ich doch nochmal ein. Weil man darf ja auch nicht vergessen, ja, Kirchensteuern gehen an eine Institution, die vieles falsch macht, aber die ja auch zum Beispiel Träger ist von Krankenhäusern, von Kindergärten, die auch viele Angebote hat für Menschen, die in Not sind. Auch dafür wird ja das Geld verwendet. Wäre das für dich dann irgendwie eine Option?
Wenn du mich jetzt dazu fragst, nein. Natürlich kann, wenn es konkrete Dinge gäbe, an denen ich es messen kann, würde ich es neu bewerten. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und das liegt eben daran, wie ich gerade schon gesagt habe, dass ich mit dem Glauben und so, wie er auf was er fußt, damit kann ich einfach schon grundlegend nichts anfangen. Und da müsste man die Bibel umschreiben, was natürlich nicht passieren wird und was ja auch nicht so sein soll. Und von daher sehe ich mich da überhaupt nicht mehr.
Also du bezeichnest dich als Atheistin?
Tatsächlich, ja.
Ich hadere ja immer so ein bisschen mit dem Begriff. Irgendwie weiß ich immer nicht so richtig, ich wurde das auch schon super oft gefragt und ich kann irgendwie nicht guten Gewissens Ja sagen, ich bin Atheistin, weiß aber auch nicht, was ich sonst sagen soll. Es gibt ja noch den Begriff Agnostiker, das ist dann für Menschen, die glauben, ja, irgendwas ist da, ich weiß nicht, ob es ein Gott ist oder ob es einen Jesus gegeben hat, aber irgendwas ist da, das sind Agnostiker, aber das fühlt sich irgendwie auch nicht richtig an. Ich glaube, ich bin irgendwo dazwischen. Ich will immer sagen, nee, ich glaube nicht, dass da was ist, aber was, wenn doch? Das ist, glaube ich, so mein Gedanke.
Das kann ich total verstehen. Ich stelle mich jetzt auch nirgends als Atheistin vor und ich weiß nicht, ob ich den Begriff in der Kombination mit mir schon verwendet habe tatsächlich. Aber ich sage schon, dass ich nicht gläubig bin und auch nicht Mitglied der Kirche bin.
Wie ist es dann in eurer polnischen Familie so an Anlässen wie Weihnachten oder Ostern? Ist das dann irgendwie ein Problem, wenn du dann keine Lust irgendwie auf Gottesdienst hast oder ist das gar kein Thema?
Gottesdienste besuche ich tatsächlich jetzt nicht mehr. Also ich glaube ich, seitdem ich ausgetreten bin, einen Gottesdienst, den ich besucht habe. Das war aber auch ein freier Gottesdienst, der war eher kreativ geprägt, künstlerisch. Da konnte ich andere Dinge finden, die ich ganz nett fand.
Okay.
Und losgelöst von diesem Glaubensaspekt, sage ich mal. In meiner Familie, die ich jetzt nicht so oft sehe, weil ich auch nur noch die Großeltern in Polen habe, ist das kein großes Thema. Meine Großeltern sind noch sehr gläubig und gehen auch wirklich jede Woche zum festen Termin in die Kirche, ganz, ganz traditionell. Wir haben uns da tatsächlich aber noch nicht mit auseinandergesetzt, weil wir uns, wenn wir uns sehen, über andere Themen unterhalten.
Na gut, Anna, bevor hier gleich die Kirchenglocken losgehen, wir sitzen ja hier direkt an der Lambertuskirche, würde ich dir schon mal für das Gespräch danken. Und dann machen wir jetzt erstmal weiter im Podcast.
Danke, Julia, und bis zum nächsten Mal.
An dieser Stelle bekommt ihr sonst immer Veranstaltungstipps, aber dieses Wochenende ist gar nicht so viel los. Das macht aber nichts, denn es wird ja heiß. Das heißt für euch, ihr geht ins Parkbad Nord. Das hat geöffnet von 6:30 Uhr bis 19 Uhr. Das gute Wetter solltet ihr auf jeden Fall ausnutzen. Das könnt ihr auch am Wasserspielplatz am Schiffshebewerk in Henrichenburg. Da gibt's eine Rutsche, eine Kletterwand, zwei so Tarzanschwinger, ein Floß und vor allem ganz viel Wasser. Also genau das Richtige bei dem Wetter. Der Eintritt für Erwachsene kostet 5 Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 kommen sogar umsonst rein. Oder ihr entspannt bei dem Wetter einfach in der Eisdiele eures Vertrauens. Das werde ich auf jeden Fall machen. Wenn ihr euch am Wochenende lieber Zeit nehmen wollt, ein paar schöne Geschichten von uns zu lesen, dann kann ich euch ein paar Lesetipps geben. Zum einen habe ich hier einen Text über Anjas Café in der Langen Straße. Die Straße gilt ja so ein bisschen als Problemstraße, aber Anja ist da echt erfolgreich mit ihrem Café und hat richtig süße Ideen für ihre Kunden. Und falls ihr noch mehr Zeit habt, empfehle ich euch das ausführliche Interview mit den Machern der Tollplosion. Da hat mein Kollege Tobias Weckenbrock mit Philipp Gloth gesprochen. Das ist einer der Macher der Messe für Actionfiguren und der erzählt da von He-Man-Figuren, für die manche Fans mal ebenso 10.000 Euro hinblättern. Und das war's auch schon wieder für heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch gerne bei Apple Podcast oder Spotify. Das hilft uns immer sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Ab nächste Woche hört ihr dann wieder Nora Wager. Bis dahin empfehlt uns gerne weiter, macht es gut und vor allem cremt euch ordentlich ein. Wir knacken am Wochenende die 30-Grad-Marke. Glück auf!